ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein innerparteilicher Zwist hat heute den Auftakt der CSU-Klausur in Wilpertkreuth überschattet. Bayerns Wirtschaftsministerin Aigner stieß mit ihrem Vorschlag zur Finanzierung der Energiewende auf Missfallen von Parteichef Seehofer. Sie hatte ein Fondsmodell angeregt, um die Strompreise zu stabilisieren. Seehofer verschob seine Kreuth-Termine, um an Kabinettsberatungen in München teilzunehmen. Aigner erklärte schließlich, ihr Konzept sei vom Tisch.
Kaum Schnee diesmal in Wildbadkreuth, stattdessen eitel Sonnenschein. Das Wetter entspreche auch der Stimmung innerhalb der CSU, verkündet Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeld noch heute Vormittag.
Frieden in der CSU haben wir.
Das sind die Kameras.
Wir sind ein konstruktiver, ein verlässlicher Partner in der Koalition.
Eine ganz andere Stimmung dagegen strahlt der Parteichef aus. Sichtlich verärgert kommt er heute in die Kabinettssitzung in München. Seine Wirtschaftsministerin Ilse Aigner war mit einem Vorschlag vorgeprescht, einen Teil der Energiewende auf Pump zu finanzieren, um den Strompreisanstieg zu begrenzen. Nach der Kabinettssitzung musste sie diesen Vorschlag zurückziehen.
Die Überlegungen werden im Moment nicht weiterverfolgt. Vordringlich wird eben jetzt die bayerische Staatsregierung auf die Umsetzung des Koalitionsvertrages einfordern.
Deshalb müsse die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes jetzt zunächst im Bund auf den Weg gebracht werden. So auch Horst Seehofers Argumentation, als er am Abend in Wilpertkreuth eintrifft. Nein, es habe keinen Streit gegeben, keine Differenzen zwischen ihm und Ilse Aigner.
Die Ilse hat auch sehr überzeugend dargelegt, was für ihre Überlegungen spricht. Und wir haben dann eine Güterabwägung zwischen den verschiedenen Möglichkeiten getroffen. Und ich will jetzt hier die Argumente, die da im Kabinett ausgetauscht werden, nicht wiederholen.
Hinter den Türen von Wilpertkreuth sei der richtige Ort, um jetzt intern über die Energiewende weiter zu diskutieren. Auch wenn er es soeben wortreich dementiert hat, Seehofer hat seine Wirtschaftsministerin heute in die Schranken gewiesen. Das Signal ist klar, ganz gleich, ob inhaltlich sinnvoll oder nicht. Wer sich mit eigenen Vorschlägen profilieren will, sollte diese tunlichst vorher mit dem Parteichef absprechen.
Zahlen und Fakten zum Stand der Energiewende in Deutschland hat heute die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen geliefert. Danach ist die Produktion von Strom aus Kohle vergangenes Jahr noch einmal gestiegen. Besonders im Trend liegt die im Tagebau gewonnene Braunkohle. Sie bleibt unangefochten Nummer eins der Energieträger in Deutschland. Als Folge wird auch der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid weiter zulegen.
Für die Stromherstellung sind diese Brocken heiß begehrt. Braunkohle war im vergangenen Jahr der Hauptrohstoff der deutschen Energieproduktion. 162 Milliarden Kilowattstunden Strom wurden im vergangenen Jahr aus Braunkohle gewonnen. An zweiter Stelle folgten die erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind mit 147 Milliarden Kilowattstunden. Steinkohle steht auf dem dritten Platz mit 124 Milliarden Kilowattstunden. Die begehrte Braunkohle wird in Deutschland an vier Orten abgebaut. Im Rheinischen Revier bei Köln, in der Gegend von Helmstedt, rund um Leipzig und in der Lausitz bei Cottbus. Die klimaschädliche Kohle füllt nun zunehmend die Lücke in der Stromproduktion, die durch den Atomausstieg entsteht. Ist die Energiewende also eine Kohlewende?
Wir glauben, dass die Ziele der Energiewende besser erreicht werden könnten, wenn man die Potenziale der Braunkohle mit einbezieht. Das heißt, sichere, preiswerte, umweltverträgliche Stromversorgung. Das gelingt durchaus im Mix Braunkohle-Erneuerbare.
Ein Grund für die Braunkohlenachfrage ist der niedrige Preis von CO2-Zertifikaten. Die müssen Energieunternehmen kaufen, um mit ihren Kraftwerken eine bestimmte Menge CO2 ausstoßen zu dürfen. Doch derzeit gibt es zu viele Zertifikate auf dem Markt.
Es gibt roundabout 2 Milliarden Zertifikate, die bei Unternehmen und Banken liegen und die dazu führen, dass der CO2-Preis im Keller ist. Und wenn CO2 billig ist, dann ist Braunkohle und Steinkohle interessanter als Gaskraftwerke. Und genau das muss man wieder ändern.
Das fordern auch Umweltverbände.
Wir brauchen als Brückentechnologie hocheffiziente Gaskraftwerke. Aber gerade diese werden momentan durch die Braunkohlenkraftwerke kannibalisiert.
Wie der Braunkohlebedarf in Zukunft gesenkt werden kann, wird eine zentrale Frage in der Energiewende bleiben.
Zum Thema Braunkohlestrom haben wir auf tagesschau.de ein ausführliches Interview mit dem Umweltexperten Werner Eckert geführt. Eine Kampagne gegen die Kohle haben die Grünen heute angekündigt. Parteichefin Peter forderte zum Abschluss der Vorstandsklausur in Berlin, die so wörtlich Klimakiller-Kohlekraftwerke müssten abgeschaltet werden. Ihr Co-Vorsitzender Özdemir kündigte an, die Grünen wollten über den Bundesrat an der geplanten Energiewende mitwirken. Zudem setzt die Partei darauf, mit ihren klassischen Themen Umwelt- und Klimaschutz verlorene Wähler zurückzugewinnen.
Das Feindbild steht. Brikettmäßig geformt GroKo für Große Koalition der Kohlefreunde, für die Kameras schnell zu Fall gebracht durchs grüne Spitzenduo. In der Sache fürchten die Parteichefs, dass der vermehrte Kohlestrom das Klima schädige und moderne Technik ausbremse.
Und auch Gaskraftwerke, die gerade im kommunalen Kontext, in die investiert wurde in den letzten Jahren, wieder zurückgefahren werden müssen, weil die Kohlekraft derzeit alles dominiert. Wir sagen, das ist ein klimapolitischer Skandal.
Eine Kampagne gegen den Kohlestrom wollen die Grünen starten, mit Bürgerinitiativen, aber auch über Landesregierungen, an denen sie beteiligt sind. Gleichzeitig aber beteuert der realpolitische Parteichef Özdemir, man sei nicht wirtschaftsfeindlich, ganz im Gegenteil.
Wir müssen dringend in die Infrastruktur investieren, wenn wir dafür sorgen wollen, dass der Industriestandort Deutschland auch morgen, übermorgen eine Zukunft hat. Dazu gehört, dass Straßen, Brücken, Schienen, Stromnetze, Breitbandinternet, all dieses muss energisch angepackt werden.
In einer Berliner Erklärung nennt die Parteispitze außerdem die Verteidigung von bürgerlichen Freiheitsrechten als zentrales Ziel, von Datenschutz bis Flüchtlingspolitik. Morgen geht die grüne Neubestimmung weiter bei einer Klausurtagung der Bundestagsfraktion in Weimar.
Die Gewerkschafterin Yasmin Fahimi soll offenbar neue SPD-Generalsekretärin werden. Parteichef Gabriel will die 46-jährige Parteikreisen zufolge dem Vorstand in einer Telefonkonferenz vorschlagen. Nach seinem Willen solle ein Sonderparteitag Ende Januar Fahimi zur Nachfolgerin von Andrea Nahles wählen, die jetzt Arbeitsministerin ist. Bislang leitet Fahimi das Ressort Politische Planung beim Hauptvorstand der IG Bergbau Chemie Energie. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit Weise rechnet für das laufende Jahr mit einem leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit in Deutschland. Weise stellte heute in Nürnberg die Arbeitsmarktzahlen für Dezember vor. Insgesamt waren 2.873.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 67.000 mehr als im November und 33.000 mehr als im Dezember vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg leicht auf 6,7%.
Das Baugewerbe hat vom bisher sehr milden Winterwetter profitiert. Hier konnte durchgearbeitet werden. Neu geschaffene Stellen werden vor allem von Frauen, die ins Berufsleben zurückkehren, oder aber ausländischen Fachkräften besetzt. Verlierer bleiben Langzeitarbeitslose. Sie profitieren vom Beschäftigungsaufbau nicht.
Oftmals passen ihre Profile der persönlichen Qualifizierung und Eignung nicht zu der Arbeitskräftenachfrage der Betriebe.
Auch die neue Arbeitsministerin sieht das Problem und will hier gezielt ansetzen.
Wir brauchen einfach ein ganz passgenaues Instrumentarium, das wir auch entwickeln müssen teilweise noch, was es aber auch teilweise gibt, diese Ansätze zum Beispiel nachholende Berufsabschlüsse zu machen.
Beim DGB ist man skeptisch. Ähnliche Ankündigungen habe es auch in der Vergangenheit schon gegeben. Geschehen sei aber oft das Gegenteil.
Wir müssen erstens mehr tun. Programme sind zum Teil zurückgefahren worden. Wenn Sie sich die Programme für öffentliche Beschäftigung angucken, dann werden Sie feststellen, dass sie quasi gegen Null gefahren sind. Das muss ausgebaut werden, das muss verstetigt werden. Das fordern wir.
Im Arbeitsministerium soll jetzt erst einmal Bestandsaufnahme gemacht werden. Welche Angebote der Arbeitsagenturen sind sinnvoll und wo müssen neue Wege beschritten werden? Am Ende des Prozesses will Arbeitsministerin Nahles dann in einer Grundsatzpressekonferenz ihre Strategie für ihre Amtszeit vorstellen.
Die USA haben der irakischen Regierung ihre Unterstützung im Kampf gegen Al-Qaida-Extremisten zugesagt. Waffenlieferungen für die Armee sollen nach Angaben des Pentagon ausgeweitet und beschleunigt werden. Dabei gehe es um 100 weitere Hellfire-Raketen und 10 Aufklärungsdrohnen. In der westirakischen Provinz Anbar halten Kämpfer eines Al-Qaida-Ablegers Teile der Städte Fallujah und Ramadi besetzt.
Mit schwerem Gerät will die Regierung des schiitischen Ministerpräsidenten Maliki Al-Qaida aus dem Westen des Irak verjagen. Seit dem Wochenende werden immer neue Einheiten in die Unruheregion Anbar verlegt. In der Provinzhauptstadt Ramadi haben Regierungstruppen die Al-Qaida-Kämpfer zurückdrängen können, auch mit Hilfe von örtlichen Stammesmilizen. Doch ganz vertreiben konnten sie die Extremisten nicht. In der Provinz Anbar leben viele Sunniten, die sich von der Regierung in Bagdad diskriminiert fühlen. Sunnitische Al-Qaida-Terroristen finden hier viele Helfer. In Fallujah, nur 60 Kilometer von Bagdad entfernt, hat sich Al-Qaida jetzt festgesetzt. Die Armee hat Fallujah eingeschlossen und fordert die Milizen der Stadt auf, die Extremisten selbst zu vertreiben. Ein Angriff sei unmöglich, die Gefahr ziviler Opfer zu hoch, so das Verteidigungsministerium. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Ein Einmarsch ins sunnitische Fallujah könnte die Lage sogar noch verschärfen. Die Armee gilt vielen hier als verlängerter Arm des Schiiten Maliki. Sunnitische Milizen in Fallujah drohen jedem Strafe an, der die Regierung unterstützt. Viele Al-Qaida-Terroristen kommen aus Syrien, sagt der Politologe. Das hat die Lage in Anbar verschlimmert und es besteht jetzt die Gefahr, dass dieser Konflikt sich auf andere Provinzen ausbreitet. Bei einem Luftangriff in Ramadi seien 25 Al-Qaida-Kämpfer getötet worden, so das Verteidigungsministerium. Ministerpräsident Maliki setzt auf militärische Stärke. Doch der Kampf gegen Al-Qaida ist nicht zu gewinnen, solange sich die sunnitische Minderheit im Irak von ihrer eigenen Regierung ausgegrenzt fühlt.
Als Reaktion auf Korruptionsermittlungen in türkischen Regierungskreisen hat Ministerpräsident Erdogan über Nacht hunderte Polizisten versetzen lassen. Medien berichteten, allein in Ankara seien 350 Beamte von ihren Aufgaben entbunden worden. Betroffen seien auch hohe Beamte aus den Abteilungen für Finanzdelikte und organisierte Kriminalität. Seit Wochen werden massive Vorwürfe gegen Vertraute von Erdogan erhoben.
In Dessau-Roßlau hat die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh mit einer Demonstration an den Tod des Asylbewerbers vor 9 Jahren erinnert. Am 7. Januar 2005 war der Mann aus Sierra Leone bei einem Brand in einer Polizeizelle ums Leben gekommen, gefesselt an Armen und Beinen. Die Umstände sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Die Initiative hat jetzt beim Generalbundesanwalt Strafanzeige wegen Totschlags gegen unbekannte Polizeibeamte gestellt.
Die extreme Kältewelle hat große Teile der USA weiter fest im Griff. Mehr als 180 Millionen Menschen leiden unter den frostigsten Temperaturen seit Jahrzehnten. Sogar bis in die Südstaaten ist die eisige Luft vom Polarkreis inzwischen geströmt. Völlig unüblich wurden dort heute zweistellige Minusgrade gemessen.
Nichts geht mehr. Spiegelglatte Straßen und meterhohe Schneewehen lassen viele Amerikaner stranden im weißen Nichts. Stundenlang sitzen sie fest bei Temperaturen von minus 20 Grad. Glücklich ist, zu wem die Polizei vordringt. Vielen Autofahrern ist der Sprit ausgegangen. Ich hänge hier seit über 24 Stunden fest. Ich bin total frustriert. Wer nicht festsitzt, der schlittert auf vereisten Highways. Die meisten Toten in diesem Winterchaos gab es bei Verkehrsunfällen. Am heftigsten leiden Obdachlose unter den arktischen Temperaturen. In vielen Städten fährt die Polizei Sonderschichten auf der Suche nach hilflosen Personen. Meine Kinder und ich wissen nicht, wohin heute Nacht. Es ist bitter kalt und wir haben kein Zuhause. Auch auf vielen Flughäfen herrscht noch immer Chaos. Im mittleren Westen sind tausende Flüge gestrichen oder stundenlang verspätet. Für die Familien heißt das weiter improvisieren. Ein Ende des Rekordwinters ist erst in den kommenden Tagen in Sicht.
Drogenhändlern ist beim Versand einer großen Kokainmenge offenbar eine Panne unterlaufen. Das Rauschgift im Wert von etwa 6 Millionen Euro landete in Aldi-Filialen in Berlin und Brandenburg. Mitarbeiter entdeckten die Drogen beim Auspacken von Bananenkisten. Nach Angaben der Ermittler waren es insgesamt 140 Kilogramm. Das Kokain stamme aus Kolumbien und sei per Schiff über Hamburg ins Land gekommen. Der eigentliche Bestimmungsort sei noch unklar.
Sternsinger im Kanzleramt. Einen Tag nach Bekanntgabe ihres Skiunfalls hatte Bundeskanzlerin Merkel am Morgen ihren ersten öffentlichen Auftritt. Auf Gehhilfen gestützt empfing sie Mädchen und Jungen aus 27 Diözesen und dankte ihnen für ihre Sammelaktion. Die Spenden sollen in diesem Jahr vor allem der Unterstützung von Flüchtlingskindern dienen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 8. Januar.
Milde Luft strömt zu uns. Ab Freitag setzt sich dann zwar etwas kältere Luft durch, Schnee im Flachland ist aber nach wie vor nicht in Sicht. In der Nacht ziehen dichte Wolkenfelder durch, die gebietsweise Regen bringen, mitunter lockert es aber auch auf. Im Norden und Nordwesten zieht im Laufe der Nacht teilweise kräftiger Regen auf, der am Tag über die Ostsee abzieht. Ansonsten ist es teils stark bewölkt, teils freundlich und es bleibt weitgehend trocken. In der Nacht an der Nordsee einzelne Sturmböen. Am Tag im Norden starker Wind mit stürmischen Böen an Nord- und Ostsee, sonst weht der Wind schwach bis mäßig mit frischen Böen. In der Nacht 9 Grad am Niederrhein, im östlichen Alpenrand Frost bis minus 3 Grad. Am Tag 6 Grad im Bayerischen Wald, 15 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag regnet es im Norden und Westen teilweise kräftig, dazu ist es windig. Sonst Wolken und Sonne, im Südosten ist es oft sonnig. Am Freitag im Süden und Südosten regnerisches Wetter, auf den Bergen Schnee, sonst ist es weitgehend trocken. Am Samstag wird es in der Mitte am freundlichsten.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Eisrekord in Nordamerika, wie sich die Menschen vor der Kälte schützen, sowie Knatsch in Bayern, Seehofer und seine CSU. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.